Ja, guten Morgen, ich freue mich hier zu sein. Wie ihr schon gehört habt, mein Name ist Matthias Jordan und ich bin früher hier Teil der Gemeinde gewesen, bevor ich dann auf die Bibelschule in Herzhausen gegangen bin. Bin begeistert, was Gott hier tut, weil Dinge müssen sich nach vorne entwickeln, das ist wichtig. Wenn etwas sich nicht nach vorne entwickelt, sich nicht weiterentwickelt, dann ist es tot. Stimmt's? Ja, aber Leben, das sprudelt, das geht weiter, das ist dynamisch. Und Jesus sagt, dass er gekommen ist, um uns das Leben zu geben. Und das Leben im Überfluss. Und das ist mein Lieblingsbibelwort, was ich habe. Und ich habe festgestellt, wir sind da von der gleichen DNA. Ihr habt auch dieses Leben bei euch als das Maßgebliche. Und dafür ist Jesus ja gekommen. Und ich bin so begeistert, das wahrzunehmen. Stefan hatte dieses erzählt, was Gott gerade in seinem Leben tut. Und ich hatte in diesem Augenblick den Eindruck, während das erzählt wird, wird Gott schon allein hier etwas wirken in diesem Raum. Und dann hören wir diesen guten Bericht, dass tatsächlich Gott da eingegriffen hat in Bezug auf Rückenprobleme und gerade geheilt hat. Und das wiederum ist meine Geschichte auch, wie Gott damals mein Leben komplett verändert hat, dass ich geheilt wurde an meinem Rücken und ein Arzt. Und da habe ich heute Morgen noch dran gedacht, als wir reinfuhren nach Langenfeld, ein Arzt hier in Langenfeld, das diagnostizierte, wo er sagte, ich würde im Rollstuhl landen. Ja, und die Wahrheit ist, Gott ist der Arzt, er heilt. Das steht in seinem Wort, das steht da einfach drin geschrieben und so ist es auch und so hat es sich ereignet. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Mein Daddy, mein irdischer Vater, Hans-Lothar Jordan, der hat das geatmet, der hat das gelebt. Und als ich, nachdem er heimgegangen ist, einen Grabstein für ihn gekauft hat, habe ich gedacht, das muss auf dem Grabstein stehen. Ja, dass Jesus derselbe ist, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und genau so steht es da drauf, zu verkünden, jedem Menschen, der diesen Grabstein sieht, zu wissen, dass Jesus derselbe ist. Ich finde das so genial. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Sag es einmal. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Derselbe. Ich möchte euch ermutigen, immer wenn Gott etwas tut, wirklich diesen guten Bericht zu geben. So, wir nennen es bei uns guten Bericht. Wir haben früher Zeugnis gesagt, aber wenn Leute manchmal in den Gottesdienst kommen, die verstehen das dann gar nicht, wenn wir sagen, jetzt gibt es Zeugnisse und so, dann laufen sie raus, weil sie denken, jetzt sind wir in der Schule und sie wollen kein Zeugnis haben. Aber das Wort Zeugnis, wie es im Hebräischen dort steht, hat eine interessante Wurzel. Tatsächlich, ich habe es auch nachgeforscht, nachdem ich davon gehört hatte, in diesem Wort Zeugnis steht der Begriff, es wiederholt tun, es wieder tun. Und das heißt, im Grunde ist genau das, wenn wir berichten, was Jesus getan hat, gestern oder gerade vor ein paar Augenblicken, dann öffnet sich etwas, ein Raum, wo er es wieder tut. Wo er es wieder tut. So, wenn jetzt jemand hier ist, der ebenfalls Rückenprobleme hat, er hat es gerade vor ein paar Minuten getan und er tut es nicht nur vor ein paar Minuten, er tut es, während gesagt wird, jetzt wieder. Darum wird ein guter Bericht gegeben. Vater, ich danke dir, dass deine Kraft jetzt zu denen hinfließt, wo Rückenprobleme da sind. Deine Kraft durchströmt sie in diesem Augenblick, hier in diesem Raum. Sei geheilt in Jesu Namen und auch im Internet. Gottes Kraft fließt dorthin. Eine Person wird gerade jetzt angerührt und durchströmt dich jetzt, weil Jesus Christus derselbe ist. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Halleluja. Amen. Preis den Herrn. Ja, ich möchte etwas berichten oder hineingehen mit euch in ein paar Bilder von dem, was mir in letzter Zeit wichtig geworden ist. Ich finde es so spannend in der Bibel. Wir lesen Bibelstellen immer wieder und plötzlich leuchtet etwas auf und wir sehen einen neuen Aspekt von dem, was Gott da gerade tut. So ist das, was Jesus am Anfang gesagt hat, bevor er seinen Dienst anfing. Ganz am Anfang seines Dienstes sagte er, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und wir denken manchmal als Christen, oh, das ist eine Message, das ist eine Botschaft, die wir Leuten erzählen, die Jesus Christus noch nicht kennen. Aber wenn immer Jesus was sagt, es ist ebenfalls für Leute, die Jesus noch nicht kennen, aber es ist auch für uns. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, oder kann ich die andere? Ich glaube, ich habe irgendwas geswitcht. Da fängt was mit so mit einer Himmelsleiter an, wo jemand so hoch geht. Wir haben in Kassel, ganz andere Präsentation, aber ist okay, ich mache es auch ohne, das ist gar kein Problem. Ich mache es so. Ja, wir haben, das ist bei uns in Kassel, ich habe euch jetzt mitgenommen nach Kassel, am ehemaligen Hauptbahnhof in der Stadtmitte, haben wir dieses Männlein, was so versucht, in den Himmel hochzulaufen. Ich habe das früher gut gefunden, dachte, ja, das ist der richtige Weg, wo es lang geht. Aber dann ist mir aufgefallen, dass auch wir als Christen sehr stark orientiert sind, immer himmelwärts. So, wie geht es in den Himmel? Wie komme ich in den Himmel? Wie mache ich das, in den Himmel zu kommen? Ist auch keine Sünde mehr da, dass ich in den Himmel komme? Wie komme ich da oben hin? Das ist, wie viele Christen sich beschäftigen. Ich rief mal Reinhard Bonke an und dann sagte er mir, Matthias, ich verstehe das nicht. Die Christen, die reden immer die ganze Zeit davon, in den Himmel zu kommen. Immer nur in den Himmel zu kommen. Aber wenn ich im Wort Gottes lese, Gott redet die ganze Zeit davon, dass er auf die Erde kommen möchte und dass sein Reich sich auf dieser Erde ausbreiten möchte. Und als er das so sagte, dachte ich, ja, das stimmt. Das stimmt. Die Menschen, die Jesus nicht kennen, sie fragen sich, wie kommen wir in den Himmel und bauen hier so etwas auf? Wie geht's da hoch? Und ihre ganze Frage ist, wie kommen wir hoch? Aber das Evangelium ist, Jesus ist runtergekommen auf diese Erde. Und er hat diese Erde im Fokus, dass der Himmel hier auf diese Erde kommt. Und ich sehe unter Christen eine große Selbstzentriertheit, ein laufendes Beschäftigen mit dieser Frage, wie werde ich heiliger? Wie machen wir die Dinge besser? Was kann ich noch verändern? Wie komme ich zu Gott? Und ich möchte jetzt nichts sagen gegen Lobpreislieder, Anbetungslieder, aber eine Vielzahl von Liedern, die ich höre und die mir begegnen, da geht es immer darum, Gott, wie kann ich dir näher kommen? Wie kann ich noch näher bei dir sein? Und es geht um mich, meiner Mich-Lieder, wo man sich beschäftigt mit seinen eigenen Gefühlen und ich möchte von dir umarmt werden und ich und du und Gott und näher bei ihm und so weiter. Und ich möchte dir heute sagen, tu Buße und glaube an das Evangelium. Weil die Botschaft ist, dass Jesus herabgekommen ist, dass er gekommen ist und dass er uns zum Vater bereits geführt hat. Dass wir in der Präsenz des lebendigen Gottes täglich leben dürfen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und dann ist es, als wenn manche Christen da schon stehen geblieben sind und sagen, okay, jetzt wollen wir zum Vater kommen. Jesus sagt, ich führe euch zum Vater. Durch den Tod am Kreuz ist der Vorhang zerrissen. Und im selben Augenblick, wenn du nur an den Vater im Himmel denkst und sagst, lieber Vater, ich komme zu dir im Namen Jesu, schon stehst du im Thronraum Gottes. Schon bist du absolut in seiner Gegenwart und darfst seine Gegenwart genießen. Und zu denken, er wäre irgendwie weit weg, ist eine falsche Vorstellung. Ich könnte sagen, falsches Evangelium. Aber es ist eine falsche Verkündigung, weil er ist nicht weit weg. In ihm leben, weben und sind wir. Er ist dir näher als dein eigenes Hemd, wenn du Jesus Christus angenommen hast. Ist jemand in Christus, so haben wir es gestern betrachtet, ist er eine neue Schöpfung. Das heißt, der Glaube an Jesus ist ein Glaube in ihn hinein. In ihm. Und wenn du in ihm bist und er in dir, wie näher kannst du ihm kommen? Ist unmöglich. Und trotzdem beschäftigen sich die Christen damit und sagen, oh, ich will dir näher kommen, ich will näher, ich will ganz nah bei dir dran sein. Ach, könnte ich doch noch näher an dir dran sein? Das ist, als wenn ich zu meiner Frau sagen würde, oh, ich möchte noch näher bei dir sein und näher. Da sagt sie, ja, komm doch näher. Und dann sage ich, ja, dann komme ich doch näher. Ja, dann komm doch näher und dann komme ich näher. Aber irgendwann bin ich so nah, näher geht's dann nicht mehr. Weil ich ganz nah an ihr dran bin. Die Bibel sagt, die dem Herrn anhängen, sie sind ein Geist mit ihm. Es ist dieses Verbundensein mit ihm wie eine Rebe am Weinstock. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Früher habe ich immer gedacht, der Weinstock, das wäre so dieser Stamm und die Reben, das wäre dann diese Reben, die da dran sind. Aber ein Weinstock, das ist dieser Stamm inklusive den Reben. Das ist ein Weinstock. Weinstock ist nicht nur der Stamm, sondern ein Weinstock, das ist dieser Stamm plus den Reben, die da dran hängen, das ist der Weinstock. Und Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das heißt, wir sind ein Teil von ihm. Wir sind Hand, Ohr, Fuß, sonst irgendetwas an seinem Körper. An ihm. Wir sind ein Teil von ihm. Wie können wir sagen, dass wir ihm näher kommen wollen, wenn wir doch ein Teil von ihm sind? Tut Buße und glaubt an das Evangelium, an diese gute Nachricht. Du kannst Gott nicht näher kommen als durch Jesus Christus, denn dann bist du in ihm. Halleluja. Und du bist frei gemacht von der Macht der Sünde, denn alle Schuld und Sünde ist mit ans Kreuz genommen. Dir sind deine ganzen Sünden vergeben worden. Jetzt komm doch nicht mit Minderwertigkeit irgendwie zu Gott hin, sagt, oh, lass mich ganz nah dran und ich fühle, dass ich so weit weg bin. Du magst fühlen, weit weg zu sein. Aber wir leben nicht aus Fühlen. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Wie kriege ich Glauben? Indem ich höre und sage, jetzt nehme ich mal an, dass es wirklich so ist. Ich sage das manchmal in Redewendungen, sage ich einfach, hey, mach doch mal einfach so, als würdest du das glauben, was da drin steht. Ja, ist ein Wortspiel, aber wir glauben wirklich dran. Und wenn wir das Wort lesen, wo es so geschrieben steht und beschäftigen uns damit, plötzlich wird es eine Offenbarung. Er ist dir nicht weit weg, sondern er ist dir ganz nahe und du musst nicht mehr fragen, wie komme ich noch näher an ihn ran? So, sondern er sagt, ich bin zu euch gekommen und der Schritt in seinen Thronraum, in den Thronraum Gottes, der Schritt an himmlische Orte, denn die Bibel sagt, er hat uns mitversetzt an himmlische Orte, ist nur ein Gedanken weit entfernt, indem du sagst, ich bin nicht weit weg, sondern ich bin Gott in deiner Gegenwart. Und dann, während wir ihn anbeten und mit ihm zusammen sind, plötzlich wird unser Bewusstsein verändert von dem, wer wir sind. Wir wissen, wir sind nicht mehr die Schwachen, wir sind nicht mehr die Kranken, sondern wir sind mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben und sehen die Perspektive aus einer anderen Schau. Plötzlich werden wir als Christen frei, dass wir nicht laufen, nur immer uns überlegen, wie geht's jetzt mir und was ist mit mir und sonst wie, sondern dass wir sagen, okay, wir schauen vom Himmel her, schauen wir uns diese Welt an und wir sehen sehr viel Dunkelheit, wir sehen sehr viel Krankheit, wir sehen sehr viel Not und wir sind dafür da, dass der Himmel auf die Erde kommt. Jesus sagt, wenn ihr nun betet, dann betet so. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, das ist der Schritt, wie wir in unserem Gebet in den Thronraum Gottes reingehen, an himmlische Orte versetzt sind, ganz nah beim Vater sind. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Die Bibel sagt, er hat uns mitversetzt an himmlische Orte. Da ist dein Platz. Alle Mächte der Finsternis, alle Kräfte des Negativen sind unter den Füßen von Jesus. Und du bist ein Teil von ihm. Manche Leute fragt man und sagt, wie geht's dir? Und sie sagen, unter den Umständen gut. Dann sage ich, was suchst du unter den Umständen? Wir sind über den Umständen. Ja, es gibt die schwierigsten Umstände und du kannst mir glauben, ich bin jetzt 56 Jahre alt, ich bin durch mächtig viele Schwierigkeiten im Leben gegangen und vieles erlebt, vielen Gefahren ausgesetzt und wenn Gottes Gnade nicht da wäre, würde es mich nicht mehr geben. Aber ich habe festgehalten an dem Wort Gottes in der Vorstellung, dass wir nicht unter den Umständen sind. Da haben wir gar nichts zu suchen. Sondern in diesem Augenblick, wenn wir schwach werden, wenn das Leben so kommt, dass es dich so zerfetzt, dass du nicht mehr ein noch ausweist, dann geh zu deinen Glaubensgeschwistern in Jesus hin, dann betet zusammen, mach dir neu bewusst, wer du bist in ihm, tank neu auf. Ja, wir alle werden schwach, wir alle brauchen Ergänzung, Unterstützung von Geschwistern des Glaubens, die uns einfach mit hochriefen, die sagen, komm, geh weiter und uns Glauben zusprechen. Aber dann, ja, manche sagen so oder haben die Vorstellung, ja, ein Pastor, der ist das wahrscheinlich so, wenn der sonntags morgens wach wird, ja, dann schwebt er so aus dem Bett raus. Ja, dann ist der ist voller Glauben, weil das ist halt eben ein Pastor. Ein Pastor oder Evangelist oder was immer, ist ein ganz normaler Mensch. Am liebsten würde ich die Leute einfach mal mitnehmen, um zu sehen, wie normal ich bin und wie normal andere Leute sind. Und jeder normal ist, wenn wir nicht pharisäermäßig irgendwie was Unnatürliches aufsetzen. Aber Gott sagt, in den Schwachen ist er mächtig. Ja? So, für mich ist Montag ist der freie Tag. Montag ist der freie Tag, weil ich handle nach dem, was das Wort Gottes sagt, 6 Tage arbeiten, einen ruhen. Und wenn du 6 Tage wirklich gearbeitet hast, dann ist es wichtig, dass du einen Tag ruhst, sonst handelst du nicht nach dem Wort Gottes. So, montags ist mein freier Tag, zu 99,9%. Also sonst hole ich mir das woanders her, einfach weil Gott das so sagt. Ist ja nicht Gesetz, ja, sondern solche Sachen sind nicht Gesetz, sondern solche Sachen ist einfach, wir müssen mal sehen, es ist nicht nur der Buchstabe, es ist nicht nur, dass Gott sagt, 6 Tage arbeiten, einen ruhen. Dann machen Leute ein Gesetz daraus und hieven das anderen auf, dass sie das auch so tun müssen. Was sagt Gott, wenn er sagt, 6 Tage arbeiten, einen ruhen? Er sagt im Grunde, ihr sollt so leben, wie Jesus gelebt hat. Und Jesus hat so gelebt, dass er immer schaute, was tut der Vater? Und was der Vater tut, das tue auch ich. Und was hat der Vater getan? Er schuf diese Erde durch sein Wort, durch Jesus, das gesprochene Wort. Er agierte 6 Tage und er ruhte am 7. Tag. Ja? So, und in diesem Turnus, so zu leben, dockst du dich ein. Ja? Deshalb am Schabbat, als alle dachten, jetzt darf man nicht irgendetwas tun, dann schaute Jesus einfach zum Vater und sagte, was machst du jetzt? Und er sah den Vater, dass er den Kranken heilte. Und Jesus sagt, das mache ich. Ohne ihn kann ich nichts tun. Aber wenn er es zeigt, mache ich es jetzt. Und kümmerte sich nicht dran, ob jetzt Schabbat war, ein anderer Tag oder was auch immer, sondern jetzt war das Arbeiten gefragt, jetzt war das Ärmel hochkrempeln gefragt, weil der Vater sich bewegte, aber es gibt dann einen anderen Tag, es gibt eine andere Minute, es gibt eine andere Zeit, wo der Vater ruht und dann ruhte auch Jesus. Das ist das, was dahinter steht, nicht allein ein Buchstabe, weil ein Buchstabe tötet. Wenn der Buchstabe ohne Geist verkündigt wird, ist es Gesetz. Und viele Christen haben leider aus dem Glauben ein Gesetz und eine Religion gemacht, sie zu erfüllen, um dann näher wieder zu Gott zu kommen. Jesus sagt, vergiss diesen Mist, von wegen näher zu Gott komme. Du kannst nicht näher zu Gott kommen, als durch Jesus Christus, da bist du in ihm. Und von diesem Zeit an bist du freigesetzt, vom Himmel her auf diese Erde zu denken, dass sich hier auf dieser Erde etwas bewegt. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Es ist das Evangelium des Reiches der Himmel, sagt die Bibel. Das heißt, dass Gottes Wesen, dass Gottes Kraft, dass Gottes Herrlichkeit sich hier auf dieser Erde ausbreiten möchte. Und das geschieht nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Als Jesus getauft wurde, öffnete sich der Himmel. Und was geschah? Eine Taube kam auf Jesus und setzte sich auf ihn. Ich stelle mir das so vor, wie sie setzte sich wahrscheinlich auf seine Schulter, so kann ich es mir jetzt einfach nur vorstellen, auf Jesus. Wer hat das gesehen, dass in der Bibel, dass das geschah? Haben das alle Menschen gesehen? Es wird nicht berichtet. Es wird berichtet, dass Jesus es wahrgenommen hat, dass diese Taube sich auf ihn setzte. Warum kam diese Taube? Weil Jesus wusste, ohne den Vater kann er nichts tun und er braucht den Geist des Vaters, er braucht den Heiligen Geist, um ausgerüstet zu sein für das Werk des Dienstes. Denn alles, was Jesus getan hat auf dieser Erde, war nicht, weil er Gottes Sohn war, war nicht, hör mir gut zu, was Jesus tat an Kraftwirkungen hier auf dieser Erde, war nicht die Kraft, die er daraus schöpfte, ein Sohn Gottes zu sein. Als Sohn Gottes hätte er schon als kleines Kind Vögel nehmen können, sie zusammenbasteln können aus Erdklumpen und hätte sie fliegen lassen können. Das hätte Jesus machen können, wenn er als kleiner Junge schon als Sohn Gottes agiert hätte. Aber die Bibel sagt, er legte seine ganze Kraft, die er hatte, als Gottes Sohn ab. Er erniedrigte sich selbst und legte seine ganze Kraft ab, um zu demonstrieren, wie ein natürlicher Mensch leben kann, wenn der Heilige Geist auf ihn kommt. Darum wartete Jesus, der wahrhaftig Sohn Gottes ist. Versteht das richtig? Er ist der wahrhaftige Sohn Gottes. Aber die Autorität, als Gottes Sohn zu handeln, die legte er ab und wurde wie ein Mensch erfunden oder gefunden, sodass er sich abhängig machte, allein wenn der Vater sich bewegte, dass er sich dann auch bewegen würde und allein wenn die Kraft des Heiligen Geistes ihn autorisieren würde, dies auch zu tun. Der Widersacher Gottes wollte das nicht. Der wollte Jesus sogar herausfordern, aus der Autorität der Gottessohnschaft herauszuhandeln. Nach der Wüstenerfahrung, Jesus fastete, betete, kam der Widersacher Gottes zu ihm und sagte, wenn du Sohn Gottes bist, dann mach doch aus den Steinen Brot. Da knüpft er da an, sagt, du bist es doch, du kannst das doch. Ja, er hätte das machen können. Aber es war nicht, was der Vater ihm zeigte. Das war nicht aus der Autorität. Jesus jochte sich ein, einfach nur den Weg zu gehen, den der Vater ihm zeigte, ablegend alle Autorität, die er als Gottes Sohn gehabt hätte. Er hätte sie gehabt. Er legte das ab und sagte, ich werde nur so handeln, indem, dass ich abhängig bin vom Vater und der Kraft des Heiligen Geistes. Warum? Weil Jesus hat uns gesagt, kommt und folgt mir nach. Wenn Jesus die Zeichen und Wunder, die er getan hätte, auf Wasser gehen, Kranke heilen, Tote auferwecken, was immer Jesus getan hat, wenn er das aus der Autorität der Gottessohnschaft getan hätte, könnten wir immer ihn bewundern und sagen, ja, er ist der Sohn Gottes, weil er Sohn Gottes ist, konnte er diese Dinge tun. Aber Jesus hat das abgelegt, warum? Damit er uns ein Beispiel gibt, wie auch wir leben können. Damit dieses Komm und folge mir nach Hand und Fuß bekommt. Dass es machbar wird für uns, dass auch wir ihm nachfolgen können, dass wir in seinen Fußstapfen leben können. Er sagt, ich führe euch zum Vater. Warum? Dass wir diese Beziehung zum Vater haben können, nun jetzt hier, wie er sie gehabt hat. Und zwar nicht mit dem Ziel, dass wir schöner, reicher, besser werden und es uns noch besser geht. Ja, das ist, ich kann nur sagen, es geht einem so gut, wenn man Jesus nachfolgt und er versorgt einen, heilt einen, all diese Dinge. Jawohl, aber es geht nicht um uns. Es geht um eine viel größere Vision. Es geht darum, in eurem Fall hier, das Langenfeld, dass dieses ganze Gebiet am Rhein und Bergische Land und diese ganze Region, dass sie errettet wird. Es geht darum, dass die Menschen geheilt werden. Es geht darum, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Es geht nicht um uns, sondern es geht darum, dass wir so mit ihm verbunden sein dürfen, dass jetzt unser Fokus nicht mehr ist, wie komme ich in den Himmel, sondern das ist geklärt, wenn wir in Jesus Christus sind. Versteht die Voraussetzung? Es geht mir heute darum, zu Glaubenden zu sprechen, die wir in Jesus Christus sind. Und nun dürfen wir als solche, die dort angekommen sind, dürfen wir uns konzentrieren auf das, dass wir Gott dienen und nicht mehr konzentriert sind auf uns selbst. Ich war, vor vielen Jahren war ich in einem Meeting gewesen, in einer Stadthalle in Deutschland. Sonntags morgens predigte dort und mir ging es so schlecht. Magen irgendwie hatte ich mir verstimmt. Ich hatte das Gefühl, wenn ich den Mund aufmache, kommt es raus. Ja? Und es war schlimm. Es war einfach nur schlimm. Wenn man dann fixiert ist, immer, wie geht es mir besser? Und dann muss ich hinterher sagen, ich kann den Dienst nicht tun. Ja, muss irgendjemand anders hier irgendwas machen. So. Aber es ist so wunderbar einfach zu wissen, egal wie ich mich jetzt fühle, ich darf mit ihm verbunden sein, er ist da und ich tue in aller Schwachheit das, was er mir zeigt. So, ich checkte das durch, ich sagte, Gott, soll ich jemand anders predigen lassen? Gott sagt, nein, predige du, ich habe gepredigt. Weil Ende mit der Predigt, dann bin ich zu dem verantwortlichen Pastor hin. Ich sage, es tut mir leid, ich habe jetzt den Aufruf gemacht, übernimm das Ganze, weil mir geht es nicht gut. Ja. Ich ging hinter die Bühne, komme dort an, sagt der Geist Gottes, geh raus und bete mit den Leuten. Ich sage, boah. Ja. Was ich nicht wusste, es war jemand gekommen, ein Junge, leidend an Epilepsie. Und der hatte dies in seinem Herzen gehabt. Das war sein Kontaktpunkt des Glaubens. Wir schauen nicht auf Menschen. Wir wissen, dass Gott jeden Menschen gebrauchen kann. Dass allein die Kraft Gottes ist. Aber manchmal benutzt Gott Kontaktpunkte des Glaubens. Und der Junge hatte sich gesagt, ich werde da vorne zu diesem Matthias Jordan gehen. So war seine Vorstellung. Er soll mir die Hände auflegen und ich werde geheilt sein. Und ich wusste davon nichts. Ich habe ganz normal mit den Leuten gebetet. Auch ihn einfach nur die Hände aufgelegt. Gar nichts Besonderes gemacht. Aber Halleluja, Gott hat diesen Jungen angerührt und ihn geheilt. Und als der Gottesdienst vorbei war, hatte ich nichts mehr am Magen, gar nichts mehr. Es war alles Paletti. Halleluja. So ist Gott. Ne? So können wir es aus vielen Geschichten erzählen. Wenn wir nicht immer um uns selber gucken, wie geht es uns gerade jetzt, in diesem Augenblick. Mein Vater hat das ja immer verkündigt. Wer seine Predigten kennt, ne? Wir müssen von Phylikon nach Glaubikon. Ja, aber das ist die Sache. Nicht konzentriert sein auf sich selbst, tu Buße. Statt auf dich selber zu schauen laufend, wie geht's mir, meiner, mich. Schau, was Gott tut. Und Gott, der Vater, er wird dich leiten. Er wird auch dafür sorgen, dass du nicht ausbrennst. Ich glaube nicht, dass jemand sich, wenn er geleitet wird vom Heiligen Geist, dass er ein Burnout bekommt. Ich glaube nicht daran. Ja? Weil Gott wird dir Ruhephasen zeigen. Gott zeigt mir, wenn mir jemand mich nachts anruft und jemand am Hörer ist, dann sage ich, Gott, was ist das? Soll ich das machen oder soll ich es nicht machen? Wenn Gott mir sagt, nein, sagt der Person nur, sie soll sich wieder hinlegen und auch schlafen, dann sage ich das der Person. Ja, und dann lege ich mich hin und schlafe den besten Schlaf, ohne ein schlechtes Gewissen zu bekommen. Ich habe gesehen, Gott hat gesagt, ich soll das sagen, so mache ich das und habe meine Ruhephasen. In anderen Situationen werde ich die Ärmel hochkrempeln und tun, was ich nur tun kann, um zu einer Person hinzufahren und zu handeln. Aber wenn wir vom Himmel her leben, aus der Beziehung zum Vater, das ist, wohin uns Gott führen möchte, zu einer Beziehung zum Vater, dann werden wir geleitet durch den Heiligen Geist. Und wir verstehen, der Himmel ist ein offener Himmel. Als Jesus getauft wurde, öffnete sich der Himmel. Und er sagt im Johannesevangelium, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Und diesen Raum, Sohn des Menschen, wo Jesus gewirkt hat, diesen Raum hat er uns gegeben als Gemeinde Jesu. Versuch mal, dieses Bild zu erfassen. Jesus lässt sich taufen, der Himmel öffnet sich, der Geist Gottes kommt auf ihn herab und Jesus sagt ein paar Verse später, ihr werdet von nun an, das heißt permanent, von nun an werdet ihr den Himmel geöffnet sehen. Manchmal kommen Leute zu uns hin nach Deutschland und sagen, ihr habt so einen verschlossenen Himmel hier in Deutschland. Ich sage, das ist doch Quatsch. Ist kein geschlossener Himmel über Deutschland. Was ist das denn für ein Unsinn? Ja, wir müssen beten, dass der Himmel sich öffnet. Vergiss es, tu Buße und glaube an das Evangelium. Weil es geht nicht um das Fühlen. Vor ein paar Jahren waren wir irgendwie in San Francisco gewesen. Wir hatten so eine tolle Zeit. Einfach, wir waren voll von Gott, wir beschäftigten uns mit ihm, wir haben verschiedene Dienste im Umfeld getan und waren einfach nur happy in Gott. Und wir kamen nach San Francisco, schauten uns die Stadt an und wir fühlten einfach nur gut in San Francisco. Einfach weil wir mit Gott verbunden waren, in ihm waren, war für uns der Himmel offen. Und dann traf ich andere Verkündiger, die sagten, oh, in der Amerika-Reise bist du da auch schon mal in San Francisco gewesen? Ich sage, ja. Hast du auch gemerkt, diese dämonischen Kräfte und wie der Himmel verschlossen ist? Ich sage, nein. Tu Buße und glaube an das Evangelium. Ihr werdet von nun an den Himmel geöffnet sehen, sagt Jesus. Und die Engel auf und nieder steigen auf den Sohn des Menschen. Und das ist der Raum, den Jesus uns als Gemeinde gegeben hat, in dem wir uns jetzt bewegen dürfen als seine Nachfolger, weil er sagt, ich gehe zum Vater, sende den Heiligen Geist und nun werdet ihr die Dinge tun, die ich getan habe. Ihr nehmt meine Position an und ihr werdet größere als diese tun. Ich bleibe nur bei dem ersten, die Werke tun, die er getan hat. Den Rest verstehe ich noch nicht ganz, wie immer er interpretiert wird und verstanden wird. Aber kleiner wird es nicht sein, sagt er. So, da können wir uns einigen. Und dieses Bild in 1. Mose 28, ein geöffneter Himmel, eine Himmelsleiter und Engel auf- und niedersteigend. Jakob sah das im Traum. Er sah das. Er wird wach. Er sagt, wie heilig ist das denn? Ja, das, was da steht. Das ist eine interessante Formulierung. Ich dachte, das ist ja, wie man heute spricht. Wie heilig ist das denn? Wie heilig ist denn diese Stätte? Wie heilig ist diese Stätte, sagt er. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes. Dies ist die Pforte des Himmels. Was ist das Haus Gottes? Das ist Gemeinde Jesu. Ihr werdet von nun an den Himmel geöffnet sehen, die Engel auf und niedersteigen, auf den Sohn des Menschen. Der Platz, den Gott uns gegeben hat, als sein Leib, als sein Körper hier auf dieser Erde. Das heißt, ihr werdet von nun an den Himmel geöffnet sehen und auf und niedersteigen auf die Gemeinde, auf den Ort der Glaubenden, die wirklich für bare Münze nehmen, was in der Bibel geschrieben steht. Dies ist Bethel, dies ist das Haus Gottes, das ist es, die Gemeinde Jesu. Wir wissen die Offenbarung im Neuen Testament, es ist die Gemeinde, dies ist das Haus Gottes und dies ist nichts anderes als die Pforte des Himmels. Wisst ihr, was Gemeinde Jesu ist? Die Pforte des Himmels. Pforte ist der Ort, die Laderampe des Himmels. Es ist der Ort, wo die Kräfte des Himmels sich freisetzen und durch das sich die Kräfte Gottes freisetzt. Jesus sagt, wenn ihr an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers werden aus euch heraus fließen. Du lebst unter einem geöffneten Himmel, wo immer du deinen Fuß hinsetzt als Nachfolger Jesu, wenn du ihm nachfolgst. Ist nur immer die Frage, Gott, was willst du hier tun? Und ihr alle seid prophetisch, die ihr an Jesus glaubt. Weil jeder ist prophetisch. Jeder von euch, der den Heiligen Geist in sich drin hat, hat manchmal, ohne dass er es merkt, eine innere Wahrnehmung von bestimmten Dingen. Und du musst es nur lernen, damit umzugehen, das wahrzunehmen, in diese Richtung mal Dinge ausprobieren, inneren Eindrücken nachgehen, die da sind, um zu checken, was tut Gott gerade hier. Und wenn wir Menschen begegnen in unseren Städten, dann ist der Heilige Geist schon lange am Brüten über diesen Leuten und tut etwas im Verborgenen, was wir gar nicht ahnen. Deshalb nenne ich auch Menschen, die noch nicht glauben, nenne ich gar nicht Ungläubige. Diese Menschen nenne ich, sie sind auf dem Weg zurück zu Gott. Sie wissen es nur noch nicht. Weil es sind verlorene Söhne und Töchter, nach denen Gott sich ausstreckt, wo der Heilige Geist schon angefangen hat zu wirken, aber sie wissen es nicht. Und unsere Frage ist jeweils, wenn wir irgendwo hinkommen, Gott, was kann ich mit dazu beitragen, dass dein Wirken, was angefangen hat bei diesen Menschen, dass du da ansetzt und ich etwas tue, sodass du hier wirken kannst. Kurze Geschichte noch zum Abschluss. Wir waren mit einem Freund beim Italieneressen bei uns in Kassel. Interessanterweise sprach der Bekannte gerade plötzlich etwas, und er ist sehr prophetisch, er sprach etwas von Leuten auch unserer Kultur, die im muslimischen Glauben sind und so. Das wurde er geführt und sagte uns gerade ein paar Dinge, und in dem Moment kam der Kellner, Italiener, an unseren Tisch, und dann schaute er den Italiener an und sagte zu ihm, also wir glauben an die Kraft des Gebetes, und wenn Sie irgendeinen Wunsch haben, wir können für Sie beten. Ja? Der Kellner schaut uns an und sagt, ja gut, dann beten Sie für mich. Er sagte, ich würde jetzt gerne hier mit Ihnen beten, haben Sie ein Anliegen? Dann sagte er, ja, der Weltfrieden. Ich meine, was Persönliches, was Sie wirklich wollen, dass Gott das jetzt tut in Ihrem Leben. Also, ja, beten Sie fürs Geschäft. Da fing unser Freund an zu beten kurz, kurzes knackiges Gebet, und der stellte sich sogar so hin. War er fertig. Und dann hat er in der Zwischenzeit, und das, was wir mehr und mehr versuchen zu üben, dass wir einfach sagen, während wir dann beten, Heiliger Geist, was machst du? Der Himmel ist geöffnet. Was willst du jetzt dieser Person sagen? Was hast du auf dem Herzen für diese Person? Und unser Freund schaute ihn an und sagte, Sie haben heute Morgen für Ihre Mutter gebetet. Und ich möchte Ihnen sagen, dass Gott dieses Gebet erhört hat. Sie müssen sich keine Gedanken mehr darum machen. Und der Kellner, wie von der Tarantel gestochen, rannte weg. Der war weg, der hat nicht Tschüss, der hat gar nichts gesagt. Der war weg, der war die nächsten 10 Minuten nicht mehr zu sehen im Restaurant. Dann kam er wieder an den Tisch zurück. Er sagt, sind Sie Wahrsager? Nein, wir sind nicht Wahrsager. Wir glauben an Jesus Christus. Und wir wissen, dass diese Realität da ist, eine persönliche Beziehung zu Gott zu bekommen, durch Jesus Christus. Dann rannte er wieder weg, hat nichts gesagt, rannte wieder weg, kam wieder zurück und sagte, ich muss Ihnen aber was sagen. Ja, was denn? Er sagte, ich bin vor kurzer Zeit zum muslimischen Glauben übergetreten. Hör die Vorgeschichte, was ich gesagt habe. Ich bin übergetreten zum muslimischen Glauben und ich habe heute Morgen Allah gebeten, dass er meiner Mutter hilft. Und unser Freund sagte, das ist genau Thema jetzt gerade, worin wir uns hier bewegen. Und ich weiß, dass sie an jemand anders gebetet haben als den wahren Gott. Aber wir sind heute hier, dass sie verstehen, dass ihr Herzensverlangen bei dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, angekommen ist. Er hat nicht auf das geschaut, wohin sie gebetet haben, er hat ihr Herzensschrei gehört. Und es gibt nur einen einzigen Weg, Jesus Christus, zu diesem Gott. Und das wird ihnen das Zeichen sein, dass es ihrer Mutter gut geht, dass das Anliegen, was sie gebetet haben, erhört ist, weil Jesus ist eingetreten und hat das für sie gemacht. Als ich ein paar Wochen später zu ihrem Mann kam, nachgefragt habe, ich sage, wie geht es ihrer Mutter, wie sind Dinge gelaufen? Er sagt, alles super. Versteh, das sind Leute, die kanzeln wir ab. Wir denken, die werden nicht glauben. Die wären auf dem falschen Weg. Sie mögen auf dem falschen Weg sein. Aber Gott fängt an zu wirken in diverser Form und wartet einfach, dass wir nicht sie zutexten mit irgendwelchen Dingen, sondern einfach fragen, Gott, Vater, was hast du dieser Person zu sagen? Und es ist manchmal nur mit lockeren Gesprächen. Ich versuche das mit Namen, was weiß ich, die Leute haben Namensschild dann da drauf und sage, oh, sie sind so und so und ihren Namen kenne ich auch von jemandem aus da und da. Und dann kommt man ins Gespräch und guckt, ist da ein Landeplatz, wo Gott irgendwie ran kann. Manchmal öffnet sich nichts, können wir ganz gelassen sein. Und manchmal merkst du, da ist jemand vorbereitet, der Himmel öffnet sich für diese Person. Ganz neu. Und die Herrlichkeit Gottes kommt herab. Ich möchte an dieser Stelle einfach bitten, dass wir mal gemeinsam aufstehen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Buße nun zu tun heißt, wir denken um. Dass wir sagen, Gott, es tut uns leid, dass wir so viel mit uns selbst beschäftigt waren. Unseren Wehwehchen, Krankheiten. Gott sagt, ich werde mich um euch kümmern. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Gott sagt, ich werde dich versorgen. Ich bin der Arzt, der dich heilt. Schau dich um in deinem Umfeld. Ich möchte in dein Umfeld hinein und lass dich gebrauchen als ein Botschafter meiner Stadt. Gott sendet dich. Gott sendet dich. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt gerade ganz neu Menschen erfüllst. Erst kommt die Buße, dann kommt das Erfülltwerden. Haben wir Buße getan, dass wir so sehr auf uns selbst fixiert waren, als Kirche, als Gemeinde, als Glauben, dass uns um uns ging? Nein, es geht nicht um uns. Es geht auch nicht darum, ob uns etwas gefällt, sondern es geht darum, dass das Reich Gottes kommt, der Wille Gottes geschieht, dass Menschen erreicht werden. Herr, vergib diese Selbstzentriertheit. Kannst du das auch für dich nehmen? Ich nehme es für mich immer wieder neu. Ich entdecke immer wieder neu dieses auf sich fixiert sein. Tut Buße. Glaubt an das Evangelium. Herr, wir wollen uns ausrichten nach diesem einen Ziel, wie der Himmel auf die Erde kommt. Wie die Pläne des Himmels, Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist, Freisetzung, Rettung, Heilung, Befreiung zu den Menschen hinkommen. Wir wollen uns danach ausstrecken. Und ich bitte dich, dass jetzt der Heilige Geist neu kommt auf die Einzelnen, die gesagt haben, sie wollen sich dir zur Verfügung stellen als prophetisches Volk. Um zu sehen, wie sie Menschen verbinden, connecten können mit dem Glauben. Und ich segne dich jetzt damit. Ich sage, der Heilige Geist kommt neu und frisch auf dich. Geist Gottes, tränke, stärke, ermutige diese ganze Gemeinde und jeden Einzelnen, der in diesem Raum ist, neu durch die Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Nimm es für dich persönlich jetzt in Anspruch. Und jetzt sagt Gott, es ist ein neuer Tag. Gott segne dich damit, dass du Menschen siehst, dass du auf sie zugehst und sie durch das, was du lebst, dann hingeführt werden zu dem Vater im Himmel. In Jesu Namen. Halleluja. Amen.